Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Autotelefon, der Podcast über Autos.
Hallo Janosch.
Ciao Stefan, ciao.
Ja, du Angeber, bist du in Italien im Urlaub?
Warum Angeber? Das ist Schicksal.
Ja, so ein Schicksal hätte ich auch gerne mal. Nee, ich habe aber gehört, es gab Wolkenbruch. Wir mussten etwas verzögert aufnehmen, damit das der Regen nicht auf dein Autodach prasselt und die Aufnahme zerstört.
Aber jetzt ja, Unwetterwarnung Stufe 2 oder so. Es war schon richtig, richtig heftig hier. Ja.
Trotzdem habe ich ein Rätsel mitgebracht. Ich sitze in einem Auto, das wird dir gefallen, denn es ist alt. Es wurde gebaut von 1982 bis 1994, also recht lange. Damals hat man noch nicht so schnell gewechselt und war sehr erfolgreich mit deutlich über 2 Millionen Stück. Man kann es als Mittelklasse-Fahrzeug bezeichnen und es hatte sportliche 113 PS bei noch sportlicheren 162 Newtonmetern. Und ein letzter Tipp noch, ein Teil der in Deutschland ansässigen Bevölkerung sagt voll krass dazu.
Voll krass. Ein Manta wahrscheinlich. Oder ein Calibra oder ein Opel. Nee, irgend sowas in die Richtung.
Mehr Premium.
Mehr Premium und voll krass. Also irgendein BMW wahrscheinlich.
Ja, wird schon wärmer.
Dann. Also ist es ein BMW oder ist es ein Audi?
Voll,
ein BMW.
Voll krasse Dreier BMW, genau.
Ein Dreier BMW.
Und zwar exakt der E30, genau.
E30, der einzige E, den ich kenne.
318i habe ich ausgesucht, ja, weil ich habe die aktuelle Automotorsport mal ein bisschen durchgeblättert. Und da ist Henry Maske drin. Und das war sein erstes Westauto. Also nachdem er den Trabi kaufen durfte, ohne Wartezeit, weil er irgendwie erfolgreich geboxt hatte, hat er dann nach der Wende sich irgendwo in Düsseldorf, glaube ich, hat er erzählt, einen 318i, einen roten, abgeholt und ist mit breitem Grinsen zurück nach Frankfurt-Oder gefahren. Das hat mir gut gefallen, die Geschichte.
Glaube ich ihm sofort. Ich habe mit dem Auto ja eine persönliche Verbindung, weil ich den als Touring mal sehr intensiv fahren durfte. Wir sind ja der Podcast für Geschichten aus der Geschichte und der Historien-Podcast und erzählen gerne mal von vor und nach dem Krieg. Und ich kann in dem Fall tatsächlich vor dem Krieg in Syrien erzählen, weil wir 2010 mit zwei BMW 318i Touring bei der Algarve-Rallye mitgefahren sind.
Ja, richtig. Ja.
Und tatsächlich hatten wir einen roten und einen schwarzen. Ich habe den schwarzen pilotiert und meine Teamkollegen, unter anderem auch der Rüdiger Etzold war dabei, den roten. Und das Auto, also das braucht nicht mehr PS. Ne? Das ist 318i mit dem Gewicht damals. Das war auch vollgepackt, voll beladen. Einfach eine richtig schöne Fahrmaschine und hat super viel Freude gemacht und die Tränen, die man innerlich geweint hat, als man das Auto dann bei dieser One-Way-Rally abgegeben hat, die waren durchaus groß. Ja.
Was ist eigentlich damals passiert? Das war ja Konzept dieser Allgäu-Orient, dass man am Ende, also zu Fuß nach Hause oder mit dem Flugzeug nach Hause kommt. Und was passierte eigentlich mit den Autos? Wurden die verschrottet oder sind die in irgendeine Sahara-Oase geschickt worden oder was ist damit passiert?
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Veranstalter damals haben gesagt, dass die Autos eben gespendet werden. Mhm. Und die hatten damals mit einem UNO-Hilfswerk eine Kooperation und haben dann vor Ort die Autos entgegengenommen und dann aber nicht mehr in unserem Beisein versteigert oder verkauft. Aber es war klar, dass dann da irgendwie 120 deutsche Gebrauchtwagen plötzlich auf einem Hof standen und dann halt irgendwie die zu Geld gemacht wurden. Und der Erlös kam dann also einer UN-Organisation zugute. Das würde ich auf jeden Fall auch so glauben. Also in dem Jahr 2010 hat es auch, glaube ich, noch ganz gut funktioniert. Dann 2 Jahre später, als der Syrienkrieg schon ausgebrochen war und wir recht kurzfristig nicht nach Amman, nach Jordanien fuhren, sondern nach Baku in Aserbaidschan, dann mit den Minis, mit den alten, da war es dann eben ein bisschen abenteuerlicher, weil Aserbaidschan einfach keine Gebrauchtwagen ins Land reinlässt eigentlich.
Ja,
und eigentlich dann klar war, dass die Autos ein nicht so schönes Schicksal erwartet. Da haben wir eben die drei Minis noch gerettet und ja dem örtlichen BMW-Händler verkauft für symbolische 1.000 Euro, glaube ich, pro Stück. Mhm. Also es war schon eine andere Geschichte. Aber 318i, jetzt einen gut erhaltenen irgendwo finden, ist ja so ein Spruch, den man immer wieder sagen kann. Da ist man jetzt auch wieder zu spät. Ne? Das Auto hatte seine Zeit, wo es wirklich günstig zu haben war. Und ich glaube, inzwischen sind sie einfach auch sehr selten geworden. Und die es noch gibt, sind auf jeden Fall teurer und sind richtige Liebhaberfahrzeuge, weil sie einfach richtig toll fahren nach wie vor.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss sagen, dass ich, wissen ja alle, ich bin doppelt linkshändig und nicht zum Schrauben in der Lage und auch nicht bereit. Und habe ja sogar davor zurückgeschreckt, mir einen 10 Jahre alten Mercedes zu kaufen und doch lieber einen fast neuen Passat genommen. Heute, was ich nämlich weiterhin in der AMS gesehen habe, so die Autos, die jetzt so im Frühjahr kommen, ne? Und das sind vielleicht so 30, 40 Stück, also jetzt mal so Facelifts abgezogen oder vielleicht 30 Stück. Also das, bei mir fängt so langsam auch der Altersstarrsinn an. Mir gefällt da nichts mehr. Also vielleicht sollte ich doch auf Oldtimer-Schrauben umsteigen oder so. Also mir gefällt natürlich der neue Passat, der neue Superb-Kombi, Octavia-Kombi. Aber dann ist auch schon fast Ende. Also.
Ja, gut. Dann ist es wirklich Zeit, Stefan, ja, nach 6 Jahren auf dem Telefon. da muss man sicherlich überlegen, ob man mal das Thema wechselt. Wir können ja auch am Autotelefon über ganz andere Themen sprechen. Ich meine, es ist ja offen. Und an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall schon mal gratulieren. Genau heute am Ausstellungstag, 6 Jahre zurückgeschaut, hatten wir unsere allererste Podcast-Folge online.
Ja.
Die Probefolge, die wir davor aufgenommen haben, die ja auch schon sensationell gut war, die ist nach wie vor im digitalen Giftschrank. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was wir da so geplaudert haben, aber in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was einen guten Autofahrer ausmacht. Und die Folge wird nach wie vor, ich habe mal vorhin reingeschaut, angehört. Ja. Das ist, glaube ich, bei ersten Folgen ganz so üblich, dass halt so die Leute, die sich für einen Podcast neu interessieren, dann auch mal schauen, was gibt's da so. Aber dass man inzwischen wirklich 6 Jahre lang zurückklicken muss, 260 Folgen, das ist schon Wahnsinn, ne?
265, um genau zu sein, ne?
Dies
hier ist die 265.
Fünf hätte ich übersprungen, aber okay.
Ja, man muss für jede einzelne kämpfen hier, weil der geneigte Hörer wird ja jetzt schon schnell im Kopf multipliziert oder dividiert haben. Also bei 6 Jahren müssten es ja eigentlich 6 mal 52 sein, aber wir gönnen uns ja unsere Werksferien im Sommer und auch über Weihnachten. Deswegen sind wir also nicht bei 6 mal 52, 312, sondern erst bei 265. Aber das ist auch schon nicht schlecht. Ich bin auch ein ganz bisschen stolz, aber ich habe es vergessen, meiner Frau zu sagen. Also außer mit dir habe ich darüber noch gar nicht mit irgendwem gesprochen.
Okay. Also das heißt, du hast auch kein Yes-Törtchen mit Kerze auf dem Tisch oder irgend sowas?
Nichts dergleichen. Also wir haben jetzt auch also keinen Rückblick mit den schönsten, wie heißt das, Blooper? Nee. Mit den schönsten Outtakes geplant, weil wir sowas auch gar nicht haben.
Es gibt auch keine Outtakes. Es wird einfach alles wird gesendet und versendet sich dann hoffentlich auch. Wir hätten natürlich nochmal Sona singen lassen können, aber das haben wir jetzt ja zur 250. glaube ich auch nochmal gemacht. Und ganz so viele Jubiläen darf man auch nicht feiern, sonst glaubt es auch kein Hörer mehr.
Genau.
Aber ich wurde jetzt dieses Mal zum ersten Mal so ein bisschen sentimental, weil es eben wirklich genau auf diesen Tag fällt. Mhm. Und das kommt ja nicht so oft vor, ne? Irgendwie alle 6 oder 11 Jahre, je nach Schaltjahr und so weiter. Ich meine, wir fahren ja alle Automatik heutzutage. Das ist dann noch viel schwieriger auszurechnen, wann wir dann das nächste Mal wieder an einem 3. April eine Folge ausstrahlen.
Ja, also theoretisch müsste es ja alle 6 Jahre sein, weil ja ein Jahr dazwischen immer ein Schaltjahr ist. Aber es gibt ja in der Schaltjahrrechnung auch ein paar Ausnahmen. Ich glaube immer, wenn sich das irgendwie, wenn eine 100er-Jahreszahl dabei ist, gibt es kein Schaltjahr oder sowas. Aber bis zum nächsten Jahrhundert werden wir wahrscheinlich doch nicht mehr kommen.
Ja, man soll ja nie sagen. Ja, aber gut. Ja, schön. Passend dazu, ich würde auf jeden Fall entschuldigen, wenn es heute ein bisschen halt bei mir. Das ist das Echo des Hyundai Staria, in dem ich heute aufnehmen darf.
Du bohrst das Messer so richtig tief in meine Wunde, ja? Das ist gemein.
Warum Wunde? Welche Wunde?
Ja, weil ich war ja schon neidisch, als du mir das gesagt hast, dass du einen Staria als Testauto hast. Und jetzt reitest du auch noch so darauf rum, wie schön groß der ist.
Ja, aber 5,25 Meter sind einfach zu lang für dich, Stefan.
Nein, ganz und gar nicht.
Nee, okay, aber es ist, also anders gesagt, es ist schon wirklich ein sehr, sehr großes Auto. 2 Meter Breite ist eigentlich eher das Problem als die 5,25 Meter, die man dann doch irgendwo nochmal unterkriegt. Dennoch muss ich sagen, also eine Sache vorneweg, es ist das dritte Mal, dass ich eine Staria fahre. Also einmal hatten wir ihn schon als Testwagen, dann habe ich ihn beim Dreh für Vox Automobil damals auch ein paar Kilometer bewegt. Und jetzt ist es aber ein besonderes Auto, weil es eben nicht dieser bisher verkaufte Siebensitzer ist mit den beiden Executive-Sitzplätzen, mit diesen Sesseln, sondern es ist wirklich ein Neunsitzer. Und ich hatte wirklich schon lange keinen Neunsitzer mehr als Testwagen. Und allein schon deswegen, weil ich kürzlich mal gesagt habe, dass ich irgendwie die kleinen Busse so ein bisschen vermisse, muss ich sagen, hier ist er. Also dieser Neunsitzer macht wirklich viel, viel Spaß. Vor allen Dingen, weil er auch in der einzigen Lackierung lackiert ist, die keinen Aufpreis kostet. Und das ist wirklich eine Farbe, das glaubt dann kein Mensch. Die nennt sich Dynamic Yellow und ist also keine Metallic-Farbe, sondern so ein richtiges, Uni-Gelb, so ein Honiggelb. Und die Menschen drehen sich nach dem Auto ja sowieso schon aufgrund des futuristischen Designs. Also eigentlich aus drei Gründen bei dem Auto. Einmal, weil er eben so aussieht, wie er aussieht. Dann, weil sie plötzlich den Diesel hören und denken, hä? Sieht doch aus wie ein Elektroauto, ist irgendwie ein Diesel, das glaubt dann auch keiner. Und dann jetzt diese Farbe, Wahnsinn. Also selten in einem Nicht-Sportwagen und in einem Nicht-Fiat 500 oder Mini oder sowas so viele Blicke und Daumen hoch bekommen wie in diesem Dynamic Yellow lackierten Hyundai Staria Raumschiff. Also es macht wirklich großen Spaß.
Ja, also ich feiere das ja auch total, dass der in der Postgelb ist es ja nicht, aber in so dieser auffälligen gelben Lackierung zu haben ist. Muss allerdings auch zugeben, bei dem Auto, also so sehr ich mir mehr Menschen wünsche, die bunte Autos kaufen, wenn ich es schon nicht mache, bei so einem Hyundai Staria würde ich es nun am wenigsten erwarten. Also der ist eigentlich für schwarzen Lack geschaffen worden. Aber in Gelb ist es natürlich auf jeden Fall, hat da vielleicht mal in der Produktplanung jemand an die Pressestellen gedacht, die Hyundai ist irgendwie kommunikativ vermarkten wollen, dann geben sie das als Testwagen raus, dann machen die Leute Fotos und dann brennt sich der auch irgendwie ins Großhirn bei den Leuten. Das ist schon ganz gut, ne? Die sogenannte Launch-Farben-Strategie. Es gab da auch mal ein VW Polo in Schlüpfer, Rosa und solche Geschichten. Der lief auch quer rauf und runter in den Autozeitschriften. Und dann kann man dann kleine Gedächtnispunkte setzen.
Aber hast du eine Ahnung, warum Hyundai diese Farbe als einzige Farbe ohne Aufpreis verkauft?
Weil man Metallic ohne Aufpreis verkauft, glaube ich.
Nee, weil man nicht Metallic ohne Aufpreis. Wie meinst du, weil man Metallic mit Aufpreis
verkauft? Weil man nicht Metallic-Lacke ohne Aufpreis verkaufen kann. Und die anderen, also Metallic und Mineraleffekt und Perleffekt, da sind die Leute inzwischen dran gewöhnt, dass sie etwas mehr bezahlen müssen. Und VW hat es ja mal versucht mit. Die hatten auch beim Golf, war das nur beim GTI, da hatten sie ein Rot, das hieß Tornado Rot, war aber auch nicht Metallic, aber einfach, dass es Tornado hieß und so besonders rot war, das war dann auch noch ein kleiner Aufpreiswert. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber ich nehme an, dass das der Grund ist.
Aber es gibt beim Staria ja auch noch dieses Creamy White, also ein Weiß. Das kostet allerdings 330 Euro Aufpreis. Ist zwar nur ein Drittel des Aufpreises der Metallic-Lacke, aber trotzdem sticht eben dieses Gelb deswegen so heraus. Und ich habe schon gedacht, vielleicht haben sie einfach so viel nach Europa importiert und müssen jetzt auf jeden Fall loswerden. Ich habe auch noch keinen rumfahren sehen in diesem Gelb. Also es ist wirklich, es wirkt auch wie foliert. Also es glaubt auch kein Mensch, dass es wirklich eine Standardfarbe ist. Es ist einfach eine Sensation. Ja. Und dann natürlich der Preis. Also jetzt müssen halt VW, Bulli oder Multivan-Fahrer müssen echt ganz stark sein, weil ich glaube, die hassen alle diesen Trick von Hyundai, dieses Auto für 48.100 Euro anzubieten als Neunsitzer mit 177 PS, einem 2,2 Liter Dieselmotor. Das ist halt schon ein Preis, da kommt momentan kein VW mehr ran.
Nee, der einfachste Multivan mit 110 kW Diesel liegt bei 54.000 und ein bisschen. ja, das jetzt würde ich die Ausstattung nicht im Detail vergleichen können aus dem Kopf, aber ich bin sicher, dass die auch im Hyundai Staria, auch wenn das jetzt nicht der Executive Wagen ist, dass das mehr ist, was da drin ist.
Ja, also selbst der Siebensitzer bei VW als Live kostet ja irgendwie fast 59.000, also da bist du dann schon fast bei 10.000 Euro Unterschied. Also es lohnt sich, das Auto sich mal anzuschauen, wenn man so ein großes Auto haben möchte. Und auch vom Fahren her, es fährt sich halt, wie man so schön sagt, es fühlt sich nicht so groß an. Ne? Es ist wirklich, ja, behende, kann man schon fast sagen.
Behende.
Es ist sehr komfortabel.
Wirklich. 5,25 Meter, also wirklich, behende.
Ja, du merkst es nicht. Du merkst es wirklich nicht. Ich meine, ich bin hier in Italien, ich habe schon gesagt, hier gibt es kleine, enge Gassen. Und ich bin ja schon mit anderen SUVs, sage ich mal, langsamer und ängstlicher durch die Dörfer gefahren als mit dem Staria. Man weiß aber halt auch, okay, hier kommt jetzt ein gelber Bus. Das heißt, die Leute machen Platz oder rennen zur Haltestelle, weil sie denken, ah, der Bus kommt. Also du erlebst hier wirklich alles. Und es wirkt ja auch wie so ein Ruftaxi so ein bisschen. Also wenn du in Hamburg da fährst, im Moja oder sowas, da kannst du dann, glaube ich, auch mit so einem Staria Leute ärgern, wenn du dann da die Routen abfährst. Weil es glaubt ja einfach auch niemand, dass es jetzt ein privater PKW sein soll. Sonst vom Geräuschkomfort wirklich super. Klar, ich rase jetzt mit dem Auto nicht, sondern ich bin halt irgendwie, wie man in Österreich und in der Schweiz und in Italien halt fährt, 120, 130 auf der Autobahn. Und ja, es ist angenehm und der Verbrauchswert momentan pendelt so um die 8 Liter.
Ja.
Auch da wissen VW-Busfahrer, dass es ein Wert ist, der jetzt nicht unbedingt extrem hoch ist.
Mein Sohn fährt ja so ein Multivan, auch mit diesem 150 PS, 110 kW Diesel. Und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber von 10 Liter war da auch schon mal die Rede. Nun fahren sie ja nicht immer nur von Tübingen zum Gardasee mit dem Auto, sondern das ist ja ein klassisches Kindertaxi auch auf kurzen Strecken. Das zieht den Verbrauch natürlich irgendwie in die Höhe. Aber wir haben uns gestern erst drüber unterhalten, denn hat er jetzt schon 3 Jahre, jetzt geht er ins letzte Leasingjahr und überlegt, ob er den tatsächlich übernimmt hinterher. Das würde ihn zwar nochmal 40.000 Euro irgendwie kosten. Und da sage ich, wieso machst du das denn? Das macht doch gar keinen Spaß. Ja. Das ist dein eigenes altes Auto für so viel Geld. Aber er sagt, du kriegst die Leasingraten, die er mal bekommen hat, die kriegst du nirgends mehr. Das ist einfach neu. Also jetzt den nächsten zu leasen würde deutlich mehr als in der Rate kosten. So, ne?
Und gut, hoffentlich hört er Autotelefon und weiß jetzt, was er sich stattdessen mal rauslassen kann für ein paar Jahre.
Ja, möglicherweise. Ich meine, er fährt ja noch den alten VW-Bus, den T6. Das ist natürlich noch ein Wert an sich, so als Statement, als modisches Statement sozusagen. Das macht schon Spaß, den auf der Straße zu sehen oder vorm Haus zu sehen. Das ist ja, die gute alte deutsche europäische Wucht sozusagen, ja. Macht mir auch mehr Spaß, als den aktuellen T7 zu sehen, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Also man sieht auch hier, ne, jetzt war das Wetter ja schlecht hier am Gardasee, deswegen sind viele der spontan Reisenden, die hier irgendwie ihr Häuschen haben, glaube ich, gar nicht runtergefahren von München, weil einfach die Wettervorhersage dermaßen feucht war, dass man dann lieber zu Hause bleibt. Aber trotzdem siehst du natürlich hier super viele, ja, bayerische Kennzeichen und auch ganz viele Bullis und immer mehr Multivans, T7 sind irgendwie dazwischen so, und ich kann mich auch nicht so richtig dran gewöhnen an das Design, muss ich sagen. Also trotz Zweifarblackierung und so ist er halt einfach irgendwie anders. Ja. Also man sieht ihm irgendwie an, dass so eine PKW-Architektur irgendwie drunter steckt und es nicht so richtig bussig ist. Was, glaube ich, beim Staria auch ähnlich ist, aber da ist dann irgendwie auch alles egal, weil die Form ist so dermaßen Captain Future-mäßig, ja, dann ist es auch egal, was da für eine Technik drunter steckt.
Ne? Ich bin ja froh, dass das sogar dir so geht, dass du mit dem Neuen ein bisschen fremdelst.
Ein bisschen fremdlich mit dem.
Ja, aber wie ist denn, du hast ja schon erzählt, er fährt ganz gemütlich und ganz sanft.
Behende.
Und behende auch ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass das Also mit dem Einparken, wenn ich eine Lücke finde, die halt 5,60 Meter ist oder so, dann würde ich es auch schon wagen. Der hat sicher auch eine Rückfahrkamera, ne?
Ja, klar. Ja, in alle Richtungen, 360 Grad und so, hat er alles. Aber es ist natürlich, du musst schon anders Parkplätze suchen. Ne? Ich habe jetzt gerade vorgestern so ein bisschen so einen kurzen Suchverkehr gestartet, um da so einen Parkplatz mal zu suchen. Und selbst wenn du dann quer zur Fahrbahn Parkplätze hast, kommst du halt auch nicht mit einem Zug kommst du ja nicht rein, ohne den Gegenverkehr zu stören. Da musst du wirklich weit ausholen natürlich. Und dann, ja, setzt du halt noch 2-3 Mal zurück. Aber das machen die ganzen SUV-Fahrer ja auch. Also damit fällt es nicht auf. Und dann stand ich neben einem, was war das denn? Ein BMW iX. Und da muss ich sagen, da wirkt denn der Star jetzt auch nicht mehr so extrem groß, weil der ist ja auch super lang. Und deswegen freut man sich dann halt hier, dass du kurz dein Knöpfchen drückst, dann geht die elektrische Schiebetür auf, beziehungsweise mein größerer, kleiner Sohn macht es dann, übernimmt die Türöffnung wie so ein Schaffner und das ist dann schon auch eigentlich ganz witzig an Bord. Ne? Da hast du halt immer, irgendeine Tür geht gerade immer elektrisch auf und zu, egal ob es die Heckklappe ist oder eine der beiden Schiebetüren. Also da wird es nicht langweilig.
Ich habe, iX ist doch der größte von BMW, ne? Dieses riesige Ding, ne?
Ja, XM ist noch schlimmer, aber iX auch schon ziemlich groß.
Und den habe ich beim örtlichen BMW-Händler neulich mal gesehen. Stand er da und dann bin ich mal hingeguckt, weil das Preisschild hatte irgendwie so eine Signalwirkung auf mich. Und dann bin ich da mal ausgestiegen aus meinem Auto und bin mal hin. Also der kostete 135.000 irgendwie, wenn man ihn so kauft. Und die Leasingrate 1.799,54 € im Monat. Da habe ich mich zwei Sachen gefragt. A, wer berechnet diese 54 Cent und wofür ist das wichtig? Und B,
fürs Porto.
es können auch 1.399,54, aber ich glaube, es war 1.799. Und dann habe ich mich gefragt, wer schließt so eine Leasingverträge ab, wenn man dann doch nur 10.000 Kilometer im Jahr fahren darf? Und dann habe ich das Dritte, was ich mich gefragt habe, das ist doch verrückt. Wo soll denn das noch hingehen? Ja, also wer kann denn so viel Geld für seine Leasingraten? Und also das ist doch der totale Wahnsinn. Und dann hast du ein Elektro-SUV und nicht mal eine richtige S-Klasse oder irgendwie sowas. Also ich begreife das überhaupt nicht. Ja, aber gut, dass andere Leute haben andere Nettoeinkommen. Meine schönste Leasingrate habe ich mal gesehen, als ich noch bei der Welt war, zu dem Autoteil, den ich damals verantwortet habe, gehörte ja auch die Boote-Seite. Und dann war ich dann auch schön. Mal bei der Hanseboot, eine Messe, eine über Yachten und so, und einfach in Hamburg, weil man da schnell hinkommt von Berlin und weil ich mich einfach mal ein bisschen fortbilden wollte und weil ich ein paar Leute kennenlernen wollte. Und dann standen die Yachten da, die konnte man dann da auch kaufen. Und dann war das so Preisschilder dann dran, ja, die kostet jetzt irgendwie 6 Millionen, aber du kannst auch 1,5 Millionen anzahlen, dann 5 Jahre lang jeden Monat 10.000 € Leasingrate und dann eine Schlussrate von nochmal 2 Millionen. Also so Finanzierungsraten vom anderen Ende der Nahrungskette sozusagen. Ja. Also das fand ich sehr spektakulär. Und daran habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt, als der BMW iX da des Wegs kam. Aber Klammer zu, das nur am Rande. Ich würde gerne noch was erzählen aus dem normalen Autofahrerleben. Also,
ja, kann ich dir noch was dazu beitragen, aber schieß los.
Ich muss jetzt mit meinem VW Passat mal wieder in die Werkstatt, weil der sagt, er möchte jetzt den Ölservice haben. Zuletzt war ich bei einer Inspektion, da wollte er aber kein Öl haben und jetzt will er halt Öl außer der Reihe haben oder Ölwechsel haben. Und dann war ich ja mit dem einen VW-Händler, der damals die Inspektion gemacht hat, nicht ganz so zufrieden, weil sie keine Lust gehabt hatten, mir die Reifen zu tauschen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du mal zum anderen. Wir haben zwei hier in der unmittelbaren Gegend. Und dann bin ich dahin und dann hätte ich eigentlich gleich wieder gehen müssen, weil ich sah am Tresen, wo du dich als Kunde hinwendest, stand ein Schild. Freundlichkeit ist ein Bumerang. Sie kommt zurück. So ähnlich, okay. Ja. Aber das war keine Erinnerung für die Mitarbeiter dort, sondern das war zu den Kunden gedreht. Und zwar an drei verschiedenen Stellen.
Also, das ist Berlin.
Ja, das ist Berlin oder das ist Brandenburg. Der Charme ist da ähnlich. Und
sensationell.
Sensationell, oder? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der mit Kunden zu tun hat, auch mal mit Idioten zu tun hat. Das ist so bei der Menschheit. Aber ja. Man sagt denen das doch nicht so, dass du verhalte dich hier wohl, sonst bedienen wir dich schlecht oder so.
Also, ja, aber das ist genau diese Arroganz, glaube ich, die viele Menschen dazu bringt, eben nicht mehr zu solchen Vertragswerkstätten zu gehen. Das ist ja genau.
Muss ich.
Immerhin haben sie es schriftlich aufgestellt. Ist doch cool. Ja musst du nicht.
Doch, ich habe einen 5-Jahre-Garantievertrag. Da muss ich alles,
ach so, alles machen. Du hast schon im Voraus bezahlt.
Nee, okay. Aber ich habe eine 5-Jahres-Werksgarantie und da zu den Bedingungen gehört, dass man die Inspektion und die Ölwechsel bei VW macht.
Ja, da musst du ja durch. Dann schön immer Bumerang-Anker, kommt zurück.
Genau.
Aber jetzt mal was nicht Automobiles. Ja. Sowas Ähnliches habe ich heute auch erlebt, wo ich mich wirklich geschämt habe für unsere Mitmenschen. Also wir waren in einer kleinen Pizzeria und dann, das war relativ leer, ist ja so eine Art Zwischensaison jetzt. Ja. Ne? Ich meine, viele Menschen waren jetzt nur über Ostern kurz da und jetzt ist wieder leer. Und dann kam da also eine deutsche Familie mit Hund, mit sehr großem Hund rein und die Bedienung war also sehr, sehr freundlich und hat gefragt, ob sie für den Hund ein bisschen Wasser bringen soll und dieser Hundebesitzer, Vater, wie auch immer, als Antwort nicht, dass er ja, vielen Dank gesagt hat, sondern sagte, don't touch the dog. Und erst danach hat er gesagt, ah ja, okay, Wasser, danke, ja, so auf Deutsch. Also wirklich so zwei unfreundliche Sachen auf einmal. Und wo ich auch dachte, was für ein dickes Fell musst du wirklich als Servicekraft in der Gastronomie haben, wenn du deutsche Urlauber bedienst. Es ist wirklich, glaube ich, so schlimm wie bei dir beim VW-Händler. Die sollte auch so ein Schild aufstellen. Irgendwie, Freundlichkeit ist ein Bumerang, er kommt zu dir zurück. Also es gilt auch für Hundebesitzer.
Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, du erzählst ja jetzt was von wirklich unfreundlichen Kunden. Und ich erzähle ja was davon, dass das Geschäft offiziell vermutet, dass die Kunden zu unfreundlich sein könnten.
Das ist Erfahrungswerte.
Ja, das mag ja alles sein. Und ich glaube auch, in der Gastronomie neigt ja auch der Mensch, ich glaube, unabhängig von seiner Nationalität dazu, sich aufzuspielen gegenüber dem Bedienungspersonal, weil er denkt...
Ja, findest du?
Ja, okay. Weil das ist einfach, du zahlst ja deutlich mehr für dein Essen und dein Trinken, als wenn du zu Edeka gehst und dir das mit nach Hause nimmst und selber kochst. Also denkst du, jetzt kannst du dich da benehmen wie Graf Koks oder so. Also okay. Ich glaube, dass das da so ein bisschen mit reinspielt. Also ich denke auch, dass der durchschnittliche Kellner, die durchschnittliche Kellnerin jeden Cent Trinkgeld verdient haben, weil sie eben auch diese schlechte Stimmung immer mal abwettern müssen. Aber in einer Autowerkstatt oder in einem Autohandel, das Erste, was dich da anspringt, ist, dein Hinweis darauf, dass du bitte freundlich sein musst, das finde ich schon ein starkes Stück. Und das passt auch zu dem, was ich noch in der AMS gelesen habe. Die haben diese jährlichen Händlertests wieder gemacht. Die sind mit je 500 Kaufinteressenten,
so Testkunden,
für ein Verbrennerauto und je 500 so ungefähr für ein Elektroauto losgegangen und haben sehr unterdurchschnittliche Bewertungen bei allen, quer über alle Marken. Quasi. Also ja. Porsche ganz
gibt's,
gut.
Gibt es keine Ausreißer nach oben?
Es gibt kaum. Also Porsche und Lexus liegen ganz okay da, aber ansonsten, also grundsätzlich...
Was mit Subaru?
Könnte ich jetzt nachgucken, aber das grundsätzliche Fazit ist, warum jammern immer alle so, dass das Geschäft nicht läuft, wenn sie sich nicht selbst drum kümmern? Also offensichtlich gilt immer noch, wenn du als erwachsener Mensch in ein Autohaus gehst, wirst du eben nicht potenziell als Neukunde betrachtet, der sich mit dem Gedanken tragen könnte, sich für den Autokauf zu interessieren, weil warum sollte man sonst in ein Autohaus gehen, sondern wirst du erstmal so links liegen gelassen oder als Störpotenzial behandelt oder auf deine mangelnde Freundlichkeit hingewiesen, wie auch immer. Ja. Also das ist schon, ich begreif's nicht. Und ich meine, wir beide wissen ja, wie unfassbare Anstrengungen die Industrie unternimmt, Produkte nicht nur gut und kaufbar zu machen, sondern auch eine gewisse Begehrlichkeit da rein zu designen, zu konstruieren und sie mit ihren Marketingstrategien aufzuladen. Und dann stehen sie halt irgendwo in Brandenburg, meinetwegen bei Autohaus Kasubke, und dann wissen die überhaupt nicht, dass das Spaß machen könnte, die zu verkaufen. Also
dann wird es gleich entladen, der Blitz. So, also da musste Einfach, genau, nee, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Autohaus, auf jeden Fall immer schwierige Stimmung. Meine Erfahrung auch, wenn ich Neuwagen oder Jahreswagen oder sowas hatte und dann in solche Häuser gegangen bin, kam, also ich kam mir noch nie, wie soll ich das beschreiben, noch nie so vor, als hätte ich jetzt ein richtiges, wertiges Anliegen für die dort arbeitenden Menschen, sondern ja, egal was ich wollte, eigentlich wollte ich immer zu wenig. Aber es war halt auch mal sowas wie ein Auto kaufen, ja, zum Beispiel. Also selbst da, wo, ja, da hatte ich, glaube ich, sogar einen recht freundlichen Azubi, der mir dann diesen Jahreswagen da erklärt hat und so. Aber auch das, wenn ich mir denke, dass das sein Job sein soll, ja, da ist noch servicemäßig viel Luft nach oben, ja, auf jeden Fall.
Ja,
Ich weiß nicht, wie es bei Toyota aussieht. Bei Toyota sagt man immer so, dass Toyota so ein bisschen wie so eine so ein Toyota-Spirit an all seine Mitarbeiter weitergibt, also auch global gesehen als riesengroßer Autohersteller. Ich komme nur deswegen drauf, weil ich noch hier auf dem Zettel habe, dass ich noch zwei, drei Sätze sagen wollte zum neuen CHR, den ich vor jetzt auch schon wieder fast 3 Wochen als Plug-in-Hybrid jetzt neuerdings auch fahren konnte. In rund um Marseille war das. Und erst mal vorneweg, Marseille als Ort für eine Fahrveranstaltung total zu empfehlen, also alle, die hier zuhören. Es muss nicht immer Barcelona oder Lissabon sein, sondern es kann auch mal was dazwischen sein, weil du hast bessere Verkehrsbedingungen als Nizza oder Cannes oder so, wo ja einfach die Hölle los ist an der Côte d'Azur. Da gibt es ja auch, sag ich mal, wenig freie Straßen und so. Auch zum Drehen immer schwierig, da was zu finden, wo man ungestört arbeiten kann. Aber Marseille war richtig gut und das Auto hat mich, auch wenn es designmäßig natürlich absolut Geschmackssache ist, was Toyota da gerade auf die Räder stellt, hat mich dahingehend beeindruckt, dass man, ich glaube, sie sagen, man kann 67 Kilometer elektrisch fahren, wenn er aufgeladen ist. Und wir sind fast 100 Kilometer gefahren elektrisch. Und danach ist dann der Benziner angesprungen und hat wirklich angenehm niedrige Verbrauchswerte da auf den Bordcomputer gezaubert. Und es war so ein bisschen das Gegenteil von dem von der Idee des Range Extenders, des Wankelmotors, den Mazda da verfolgt, diese Idee, sondern Toyota baut also auf Wunsch einen 2-Liter Benziner da rein und ja, da kommst du auf Werte, die irgendwie bei 5-6 Litern dann liegen, Benzin mit entladenem Akku, und das kannst du dann, finde ich, wieder vertreten. Also wenn du dann da sagst, du fährst unter der Woche eigentlich immer mit Stecker und dann aber mal am Wochenende eben weitere Strecken mit dem Benziner und dann kommst du auf solche Werte, ist doch okay. Also dann darfst du eigentlich nur noch den Preis ausblenden und dann ist alles gut, ne?
Ja, also das finde ich auch überzeugend. Also wenn ich Plug-in-Hybrid höre, dann denke ich immer, auweia, hoffentlich muss man nicht so weit fahren, weil dann braucht er gleich 10 Liter. Aber wenn das jetzt, nun ist der CRR natürlich auch nicht so groß, aber Mazda hat ja den Wankelmotor da eingebaut in sein Auto, war ja auch nicht so groß, und offensichtlich sind diese speziellen Benzinverbrauchsproblematiken beim Wankelmotor immer noch nicht angeglichen an das, was der normale Kolbenmotor macht. Ja.
Und du merkst halt bei Toyota, dass sie wirklich diese Erfahrung mit dem Hybridmotor einfach haben, also jahrzehntelange Erfahrung inzwischen. Und dann einfach, sie sind ja erst sehr spät auf den Plug-in-Hybrid aufgesprungen. Ja. Und na, also dieser 2-Liter Plug-in-Hybrid kostet jetzt halt, geht glaube ich los bei 43.500. Das ist ja echt auch super viel Geld für so ein Auto. Ja. Ich meine, es ist ja jetzt kein riesiges Auto. Also der, mit was konkurriert der? Mit einem VW T-Roc wahrscheinlich?
Ja, weniger. Also irgendwo zwischen T-Cross und T-Roc, würde ich sagen, oder?
Ja, okay, irgendwo dazwischen, ja. Und also dafür so viel Geld auf den Tisch zu legen, auch da frage ich mich immer, wer macht sowas? Aber anscheinend gibt es genug Menschen, die sowas machen. Und dann eben trotzdem dieses Erlebnis der Hybridtechnik, die auch jetzt nicht so nervig dann irgendwie eingreift und irgendwie für Brummen sorgt oder so diese typische Beschleunigungsgeräusche, die es da früher gab. Klar, es ist nach wie vor ein CVT-Getriebe und du kannst es, ja, wenn du willst, kannst du das Auto dazu bringen, sich komisch anzuhören. Aber wenn du normal fährst und normal beschleunigst, ist es echt alles zurückhaltend und sanft. Also ich fand's cool. An die Designlinie wie gesagt, muss man sich ein bisschen gewöhnen, zumal sie halt diese Zweifarblackierung da hatten, mit diesem schwarz abgesetzten Heck so ein bisschen und sonst so goldgelbe Autos. Ja, sah so ein bisschen aus wie, ja, wie die Barcelona-Taxis der Zukunft, ein bisschen von der Lackierung. Ne?
Ich habe übrigens, während du gesprochen hast, nochmal weiter geblättert in AMS. Also Subaru.
Nur so kenne ich dich.
Ja, Subaru war gar nicht dabei. Also sie haben 34 Marken getestet und es gibt ja knapp über 50, die hier in Deutschland anbieten. Und Subaru, auf die du sicher gespannt gewesen wärst, weil die, glaube ich, seit Jahr und Tag Top-Werte in Kundenzufriedenheit immer haben. Kann man jetzt leider nicht sehen, aber man kann sehen, keiner ist im grünen Bereich. Spitze ist Porsche mit 65 von 100 Punkten. Das liegt halt bei Gelb, also so zufriedenstellend. Und zusammen sind gerade mal 8 Marken auf gelben Werten und dann sind alle im roten Bereich. Also da ist echt noch Luft nach oben offensichtlich. Und die Chefredakteurin hat auch vorne im Editorial geschrieben, in jedem Jahr beklagen sich dann die Zentralverbände und so wieder, warum die immer so kritisch da bewertet werden. Aber es ändere sich halt nie was, sagt sie dann so, ne? Und vielleicht liegen ja die Bewertungskriterien falsch. Also darüber lernt man ja nicht so viel, was die da genau. Das ist ja kein Werkstatttest, wo sie Fehler eingebaut haben irgendwo oder so. Aber ich finde, es ist genau wie du sagst, auch meine eigene Erfahrung. Du kommst in so einen Autoladen und es ist ja nun nicht so, dass ein Autohändler jeden Tag 30 Autos verkauft oder so. Das heißt, da müsste doch mal eine gewisse Aufmerksamkeit wenn nicht sogar Hab-Acht-Stellung vorherrschen. Irgendwie so, ne? Also die müssen mich auch nicht gleich anspringen und sagen, wollen Sie einen Kaffee und was kann ich Ihnen verkaufen oder so. Aber mal so ein bisschen freundlich guten Tag und kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie hier was oder so? Bisschen Interesse.
Das wäre schon was.
Nicht schlecht. Ja. Naja. Ja.
Am besten direkt so ein T-Shirt drucken mit dem Boomerang-Spruch und den einfach das T-Shirt einfach anziehen und damit in die Läden gehen. Das könnte
genau so machen wir das. Und schön. So machen wir das noch weitere 6 Jahre. Aber und wenn das nicht, auf jeden Fall nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall. Und denk dran, ich meine, ich bin in Italien, ich bin fein raus, aber wir strahlen jetzt ja am 3. April aus. Das heißt, du darfst ja inzwischen legal konsumieren.
Ach ja, Cannabis. Endlich, genau.
Aber denk jetzt, Stefan, denk an den Grenzwert 3,5 Nanogramm THC im Blut. Mehr sollte es nicht sein, wenn du da mit dem Auto rumfährst.
Ja, da muss ich mir erstmal rankiffen.
Ja, alles klar.
Bis
nächste Woche.
Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.